Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind, dass du da bist. Schön, dass Sie zuschauen aus dem Internet. Ich freue mich einfach, dass wir mit dem Herrn Jesus heute Morgen eine großartige Zeit haben werden. Ich komme gerade hier so aus der Zeit des Gebetes, wo ganz viele Menschen nach vorne gekommen sind und mit unterschiedlichsten Dingen zu Jesus gekommen sind und sie ihm gegeben haben. Und das ist der Gottesdienst auch da, dass wir kommen und Jesus machen lassen, dass wir nicht selber alles machen, sondern dass wir ihn machen lassen, dass wir ihn in seiner Wirksamkeit, in seiner Kraft erleben. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Jesus erleben können. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Jesus sich offenbart, wo er mitten unter uns etwas Großartiges tut. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen da sind und dass wir die Gelegenheit haben, gemeinsam in das Wort Gottes hineinzugehen, dass das Wort Gottes Kraft hat, dass das Wort Gottes an dir, an mir wirkt und dass das Wort Gottes dich und mich verändert. Und ich bin einfach so dankbar für die Mitarbeiter, die wir haben, für die großartige Lobpreiszeit, die wir miteinander haben, für die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die in dieser Gemeinde sind, für die Älteren. Es ist einfach toll, Jesus nachzufolgen und für ihn da zu sein. Unser Jahresmotto heißt, mit Gottes Augen sehen. Das ist so aktuell und so großartig. Ich habe so viele Gespräche geführt schon in diesem Jahr mit Menschen, auch aus anderen Gemeinden, mit Leitern aus anderen Gemeinden. Und ich merke, dass sie auch dieses Thema bewegt. Und wir haben dieses Thema unabhängig von ihnen hier empfangen von Gott. Und ich glaube, dass es einfach dran ist, dass Gott möchte, dass wir unser Land, dass wir unsere Mitmenschen, unsere Gemeinde, uns selber sehen, wie er uns sieht. Und wir haben einen Vers, den wir so als über dieses Jahresthema, wie Jesus sieht. Jesus schaute in die Menschenmenge, heißt es in Matthäus 9, Vers 36. Er sah diese Scharen von Menschen und er wurde innerlich bewegt. Er wurde innerlich ergriffen. Und diese Ergriffenheit, die hat etwas ausgelöst bei ihm. Er hat dann nicht nur da gestanden und gesagt, ja, diese Menschen sind verloren, diese Menschen sind wie Schafe ohne Hirten und jetzt können wir nichts machen, jetzt müssen wir uns hinstellen und klagen und darüber jammern, dass alles so schlimm ist in Deutschland oder wo auch immer, dass da so schlimme Dinge passieren in Kiew, in der Ukraine oder wo auch immer. Nein, er sagt, das Feld ist weiß zur Ernte. Jesus hat etwas gesehen, er hat Menschen gesehen, die reif sind. Und er sagt, es sind zu wenig Arbeiter da. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, in sein Erntefeld hineinsendet. Das sagt uns das Wort Gottes in Matthäus Kapitel 9. Und dieses stellen wir so über dieses Jahr, dass wenn du irgendwo hinschaust, wenn ich irgendwo hinschaue, dass wir den Blick Jesu bekommen. Dass wir diesen Blick bekommen, dass wir nicht nur die Äußerlichkeiten sehen, boah, diese vielen Menschen, die gekommen sind, das ist ja genial, welcher Gemeindeleiter, welcher Pastor wünscht sich das nicht, einfach so viele Menschen zu haben. Ja, wenn du nicht nur zu 200 Menschen predigst, sondern wenn du zu 2000 oder 20.000 predigst, das ist dann doch genial. Aber Jesus hat nicht die Menge gesehen, er hat den Einzelnen gesehen. Er hat hineingeschaut und er hat gesehen, was den Einzelnen bewegt. Ihm war das egal. Er hat auch zu kleinen Menschenmengen gesprochen. Er hat auch nur zu einzelnen Menschen gesprochen. Er ging an den Brunnen dort und sprach mit dieser Frau. Ihm war die Menschenmenge nicht wichtig. Ihm war der Einzelne wichtig. Und ich wünsche mir, dass für mich und für uns als Gemeinde, dass wir das erleben in diesem Jahr. Die Frage ist also, womit wir uns beschäftigen. Was sieht Gott? Und was sehen wir von dem, was Gott sieht? Ja, machen wir vielleicht manchmal so. Es gibt Situationen, in denen ich gerne so mache. Mache ich so, lasse ich mir eine Brille aufsetzen von Gott, um wirklich hineinzugucken. Nehme ich eine Lupe, nehme ich einen Fernstecher, nehme ich ein Mikroskop, um einmal zu sehen, was da wirklich ist. Oder bin ich schlicht und einfach blind und kann gar nicht sehen, weil mir die geistliche Schau fehlt, weil mir der geistliche Durchblick fehlt. Und all das möchte uns Jesus geben. Und heute werden wir mal hineinschauen in das Thema Gemeinde. Und wir wollen heute Morgen einmal Gemeinde mit Gottes Augen sehen. Wir wollen sehen, wie sieht Jesus seine Gemeinde. Und ich weiß, wie ich Gemeinde sehe. Ich weiß, dass es in meinem Leben viele Enttäuschungen und auch viele falsche Vorstellungen über Gemeinde gibt und auch gab. Ist Gemeinde ein Ort der Harmonie? Ist Gemeinde der Ort, wo immer alles glatt läuft, wo alles so richtig friedlich und fröhlich und so perfekt ist? Hast du Gemeinde so erlebt? Ich habe am Freitag mit dem Leiter der Hillsong-Gemeinde in Düsseldorf gesprochen. Wir haben uns lange unterhalten. Wir haben einen sehr, sehr guten Austausch gehabt, wie wir Gemeinde in Deutschland bauen. Und er sagt, Leute kommen zu uns, weil sie denken, die Hillsong-Gemeinde, das ist eine bessere Gemeinde, das ist eine bessere Kirche. Und er sagt, wir sind eine Gemeinde wie jede andere auch. Wir verletzen Leute, wir gehen über Menschen hinweg, wir übersehen Leute, wir machen Dinge falsch. All das ist Teil einer Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Ort der Harmonie, das möchte ich einmal sagen. Und jeder, der auch in unsere Gemeinde kommt, wird feststellen, dass hier Menschen sind, mit denen kannst du gar nicht so harmonisch leben. Die sind aber da und die gehören zu dieser Gemeinde. Und es ist gut, dass sie da sind. Und es gibt Menschen, die werden mit mir nicht so harmonisch leben können. Und ich kann vielleicht mit dem einen oder anderen nicht so harmonisch leben. Und genauso geht es dir auch. Aber Gemeinde ist ein Ort des Friedens. Gemeinde ist ein Ort, wo viele Probleme sein können, wo viele Schwierigkeiten sind. Schau mal, was Paulus so den Gemeinden schreibt, was Jesus den Gemeinden schreibt in den Sendschreiben. Er listet oft eine ganze Liste von Problemen auf. Aber Jesus ist derjenige, der Frieden hineingibt, der Einheit hineingibt in eine Menschenmenge, die eigentlich gar nicht zusammenpasst. Gemeinde sind eigentlich Menschen, die gar nicht zusammenpassen. Die kommen aus so unterschiedlichen Herkunft, aus so unterschiedlichen Nationen, kulturellen Vorstellungen, so verschiedenen Dingen, unterschiedliche Altersstruktur. Eigentlich passen wir gar nicht zusammen. Und ich darf dir eins sagen, eigentlich passen wir als Menschen auch gar nicht zu Gott. Gott ist heilig. Gott ist so großartig. Gott kann mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber er hat diese Kluft überwunden. Er hat diese Schlucht der Sünde überwunden. Er hat eine Brücke gebaut durch Jesus Christus. Und durch Jesus kommen wir hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott sind, kommen wir hinein in die Gemeinschaft mit Menschen. Gemeinde ist ein Ort des Friedens. Gemeinde ist ein Ort des Wirkens Gottes. Und das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Gemeinde ist auch ein Ort, wo Heilungen geschehen, da wo Veränderungen geschehen, da wo Gott sich offenbart. Ich selber bin nicht so oft krank. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Aber es gab auch Momente in meinem Leben, da wo ich krank geworden bin. Und manchmal waren die Dinge nicht sehr schön und sie waren auch sehr deutlich und auch sehr deutlich zu spüren. Und bei jeder meiner Nöte bin ich hier zu meinen Mitältesten gegangen und wir haben miteinander gebetet. Und es ist noch nie so gewesen, dass Gott mich im Stich gelassen hat. Noch nie. Noch nie. Und ich weiß, dass hier so viele Menschen kommen, die nachher berichten, so wie wir es auch von dir gehört haben, ich habe mit mir beten lassen. Und dann ist was passiert. Entweder habe ich was gemerkt oder ich habe nichts gemerkt. Aber was du auf jeden Fall merken wirst, dass Gott etwas tut in deinem Leben. Du musst ja nichts spüren in dem Moment des Gebetes hier vorne. Wichtig ist ja nicht das Gefühl, was wir beim Gebet haben. Wichtig ist das Ergebnis, was daraus kommt. Und Gott ist immer jemand, der nicht nur am Äußeren rumschnipselt und so am Blattwerk so ein bisschen Maniküre macht, sondern er geht immer an die Wurzel des Problems. Er geht immer an die Ursache. Und er möchte immer von Grund auf etwas tun und etwas verändern. Ist das nicht großartig? Will nicht einen Gott haben, der nur so äußerlich ein bisschen an der Verpackung macht? Nein, er macht immer etwas am Ganzen. Wie sieht Jesus seine Gemeinde? Weißt du, ich weiß, wie ich Gemeinde sehe. Und ich will gleich auch mal ein bisschen darüber berichten, wie ich Gemeinde vor Jahren gesehen habe und wie ich Gemeinde heute sehe. Und es ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ein Unterschied von dem, was dort geschehen ist. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, zu Petrus spricht er hier, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Totenreichs, die Pforten der Hölle, wird sie nicht besiegen können. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Frage ist doch, warum ist es Jesus so wichtig, seine Gemeinde zu bauen? Er könnte doch auch andere Dinge machen. Jesus könnte so viele wunderbare Dinge tun. Warum ausgerechnet baut er seine Gemeinde? Das ist doch die Frage, die wir uns heute Morgen stellen und einmal hineinschauen in das Wort Gottes, mal hineinschauen in das, was Jesus tut. Warum die Gemeinde? Diese komischen Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Jesus hat so viel Ärger mit uns. Jesus hat so viel Ärger mit mir, mit meinem Versagen, mit meinen falschen Vorstellungen, mit den Dingen, die ich nicht richtig mache. Er hat so viel Ärger mit mir und doch gibt er sich mit mir ab. Doch ist er zu mir gekommen und er hat mich hineingenommen in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinde Gottes. Reicht es denn nicht, dass Menschen erlöst werden und dann lebt jeder so vor sich hin und wir haben keine Probleme in der Gemeinde? Wäre das nicht besser? Das wäre einfacher für uns. Also ich habe festgestellt, die Probleme in der Gemeinde sind wirklich die Menschen. Es sind nicht die anderen Dinge, es sind die Menschen, die uns Probleme bereiten. Aber wisst ihr, Geschwister, das ist etwas, was Gott eingeplant hat. Gott hat eingeplant, dass wir Probleme machen, dass wir schwierig sind, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir uns auch in der Gemeinde einmal wehtun. Und deshalb sagt er ganz deutlich, vergebt einander, wo einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das würde uns das Wort Gottes doch nicht sagen, wenn das nicht da wäre, wenn das nicht real wäre. Aber es gibt Schwierigkeiten und Probleme. Und in diese Schwierigkeiten und Probleme hinein baut Jesus seine Gemeinde. Er baut sein Reich, er baut seine Gemeinde. Die Gemeinde baut er, die Gemeinde möchte er bauen, weil er etwas mit seiner Gemeinde vorhat. Und das sind so großartige Dinge. Einige davon werde ich heute Morgen sagen können, anderes nicht. Aber eins ist das Allergrößte, was er mit seiner Gemeinde vorhat, mit der Gemeinde Jesu. Er sagt, ich will diese meine Gemeinde als meine Braut zubereiten. Und ich werde wiederkommen und sie zu mir nehmen, damit sie sind, wo ich bin. Ich werde mit meiner Gemeinde ein Hochzeitsmahl feiern. Und Jesus möchte, dass diese Gemeinde groß ist, dass diese Gemeinde schön ist. Und deswegen hat er uns einen Auftrag gegeben, dass viele dabei sind, dass diese Gemeinde wächst, dass diese Gemeinde zunimmt an geistlicher Reife, an Heiligung, an Glauben, an Liebe, aber auch zahlenmäßig zunimmt. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht. Er möchte eine Gemeinde haben, die er einmal dort im Thronsaal Gottes, mit der er Hochzeit feiert, die er ehelicht. Das ist Gottes Absicht. Das ist Gottes Plan. Und deshalb sagt die Bibel, wenn sie von Gemeinde spricht, spricht sie von der Ekklesia. Der Name Ekklesia dürfte uns nicht fremd sein. Den haben wir in unserem Gemeindenamen, Gemeinde der Christen, Ekklesia. Und was bedeutet dieses Wort Ekklesia? Es bedeutet die Gemeinde oder die Gemeinschaft der Herausgerufenen, die Gott herausgerufen hat aus der Sünde, aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht. Und deswegen ist es klar, Gemeinde ist nicht ein Ort von Getauften, nicht ein Ort von Kirchensteuerzahlern, nicht von solchen, die in irgendeine Gemeinschaft eingetreten sind und da eine Eintrittserklärung unterschrieben haben, sondern Gemeinde Jesu ist der Ort der Herausgerufenen, der Geretteten, die Jesus gerettet hat durch sein Blut. Halleluja! Das ist die Gemeinde Jesu. Das sind die Menschen, die frei sind von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, nicht aufgrund ihrer eigenen Leistung, sondern aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er uns Menschen reingewaschen hat durch sein Blut. Die Gemeinde ist zur Gemeinde gehören diejenigen, die wiedergeboren sind. Und ich bin in die Gemeinde hineingekommen, in die Gemeinde Jesu Christi, in dem meine Eltern mich mit dem Kinderwagen hineingeschoben haben. Und das ist gar nicht so leicht. Also für mich war es erstmal einfach, ne, weil ich wurde ja geschoben. Und irgendwann konnte ich auch schon selber gehen, ich konnte auch in den Kindergottesdienst gehen. Und Kindergottesdienste haben auch immer etwas Besonderes. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch eine Zeit erleben durfte, wo wir also sehr guten Kindergottesdienst haben. Vieles von dem, was ich heute aus der Bibel weiß, habe ich dort im Kindergottesdienst gelernt. Die ganzen Geschichten von Jesus, vom Volk Gottes, wie es ausgezogen ist aus Ägypten, über Daniel, über David, über all die vielen Dinge, über Nehemia. Also so viele Dinge habe ich gelernt. Aber das hat mich nicht verändert. Das hat aus mir keinen Christen gemacht. Und es kommt ja dann, wie es kommen muss. Wenn du selber anfängst, für dein Leben zu entscheiden, wenn du selber sagst, es wäre heute eigentlich besser, mal liegen zu bleiben und nicht in den Gottesdienst mitgenommen und gezogen zu werden. Und dann gibt es ja viele Gründe. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist. Vielleicht spreche ich auch zu einigen Jugendlichen heute Morgen, die sagen, ja, ich erkenne mich da wieder. Meine Eltern haben heute Morgen mit mir lange diskutiert und deshalb bin ich hier. Nicht, weil ich hier sein will, sondern weil ich hier sein muss. Und so habe ich es auch eine Zeit lang empfunden. Und wisst ihr, was ich auch empfunden habe? Dass Gemeinde nicht der Ort ist, wo ich meine Freunde mit hinnehmen möchte. Weil das sind Leute, die sind einfach nur komisch. Das sind Leute, die beten komisch, die benehmen sich komisch. Und manche Prediger sind auch komisch. Da möchte ich meine Freunde nicht mit hinbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du sagst, ja, mein Nachbar, wenn der heute hier wäre. Und es hat dazu geführt, dass ich Gottesdienste und Gemeinde als etwas Langweiliges empfunden habe. Als etwas, das eigentlich, wenn ich die Wahl hätte, vielleicht nicht unbedingt den Hauptteil in meinem Leben ausmachen würde. Aber dass ich heute hier stehe, zeigt, dass etwas geschehen ist. Zeigt, dass etwas verändert wurde. Dass ich Gemeinde auch anders kennengelernt habe. Und es gab Momente in meinem Leben, wo Gott mir begegnet ist. Und darf ich euch sagen, wo diese Momente waren? Diese Momente waren nicht auf dem Fußballplatz, die waren nicht bei meinen Freunden, die waren nicht überwiegend nicht zu Hause, die waren überwiegend nicht da auf irgendwelchen Partys oder Dingen, wo ich war. Diese Berührungen und diese Begegnungen mit Jesus haben in der Gemeinde stattgefunden. Dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Und ich habe so überlegt, da steht ja nicht, 100.000 müssen im Namen Jesu zusammen sein, damit Gott mal kommt. Da steht, zwei oder drei reichen, dass Gott kommt. Und ich habe erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat. Dass er mir gezeigt hat, dass es nicht reicht, in eine Gemeinde geschoben zu werden, überredet zu werden, dorthin zu gehen, sondern dass es meine eigene Entscheidung ist. Und meine eigene Entscheidung damit verbunden sein muss, dass ich zur Gemeinde gehöre, zu den Herausgerufenen. Dass ich mich rufen lassen muss von Jesus und sagen muss, ja, Herr Jesus, das Kommen, was du aussprichst, das nehme ich ernst und ich komme zu dir. Ich bekenne meine Schuld und meine Sünde und ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Das hat etwas in meinem Leben verändert. Ich bin dann aber trotzdem nicht ein Christ geworden, der voller Begeisterung seiner Gemeinde geliebt hat. Es ist ja leider heute so, dass das durchaus normal ist bei vielen, dass sie sagen, weißt du, Gemeinde ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du Jesus liebst. Das ist eine der weit verbreiteten Lügen in der Christenheit. Und wenn wir heute durch sind, durch dieses Thema, wirst du sehen, das geht gar nicht. Du kannst nicht Jesus lieben, ohne die Geschwister zu lieben. Wer das glaubt, sagt die Bibel, sagt uns der erste Johannesbrief, der macht sich etwas vor. Der lügt sich selber an. Der lügt, ist ein Lügner. Also die Bibel ist ja ein Buch, das sehr offen ist. Das ist ja nicht so ein bisschen schwammig, dass man dann das auslegen könnte. Wenn da steht, wenn du deinen Bruder den du siehst, nicht liebst, wie kannst du dann behaupten, dass du Gott liebst, den du gar nicht sehen kannst, der unsichtbar ist? Ich habe gewisse Begegnungen in der Gemeinde gehabt, Berührungen, dass ich gemerkt habe, dass der Geist Gottes zu mir gesprochen hat, dass eine Predigt zu mir gesprochen hat. Ich habe Dinge erlebt, die ich erstmal für komisch fand. Ich war das nicht gewohnt aus der Gemeinde, aus der ich kam, dass Menschen ihre Hände heben, dass Menschen ja, Gott anbeten in einer so hingegebenen Weise. Ich habe nur gedacht, das kannst du doch nicht machen. Wie kann man denn so in die Hände klatschen und das nicht so demütig und ehrfürchtig in der Gemeinde machen? Aber ich habe gemerkt, dass mir etwas fehlt, dass da etwas fehlt in meinem Leben, was diese Menschen haben, was ich nicht habe. Eine Liebe und eine Hingabe zu Jesus. Und das hat mich verändert. Weißt du, wenn du so Dinge erlebst, in der Gemeinde, auch manchmal in einem Zelt, auch dort können wir Gottesdienst halten, dann verändert sich etwas. Und wir haben so viele Erlebnisse gehabt, in der Jugendgruppe, auf Jugendfreizeiten. Ich habe erlebt, wie Dutzende junge Menschen erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Ich habe erlebt, wie Menschen frei geworden sind von Besessenheiten. Ich habe erlebt, wie Menschen geweint haben über ihre Sünde, über ihre Schuld. Ich habe erlebt, wie Menschen einfach in ihre Berufung hineingekommen sind und sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. All das macht was mit dir, wenn du das siehst, wenn du das erlebst. Und wenn du es selber erlebst in deinem eigenen Leben, dann macht es noch viel mehr mit dir, wenn Gott zu dir selber redet. Aber ich habe auch sehr viel Resignation und sehr viel Enttäuschung erlebt. Ich habe manchmal mit Christine da gesessen und wir haben überlegt, ob wir nicht einfach alles hinschmeißen. Wenn ich einfach sagen, weißt du was, da sind so viele so undankbar, da sind so viele so, ach ich weiß nicht, so gemein, die lügen, die erzählen falsche Dinge. Dinge werden entschieden, die ich erstmal blöd finde, die ich nicht mittragen möchte. Soll ich nicht lieber woanders hingehen? Und manchmal kommst du auch an den Punkt, wo du denkst, du kannst nicht mehr, es geht nicht mehr weiter. Zumindest war das bei uns so. Und an dem Punkt sind wir immer wieder zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, nein, Gott hat uns an einen Platz gestellt. Gott möchte durch uns und durch andere an uns etwas tun und er möchte durch uns etwas an anderen tun. Und das ist der Ort, wo wir hingehören. Das ist seine Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Und wenn ich Jesus liebe, dann muss ich auch den Ort lieben, an dem Jesus ist. Und das ist auch ganz besonders seine Gemeinde. In der Gemeinde begegnet uns Jesus. Ich habe das erlebt, wie Jesus zu mir geredet hat. Ich habe erlebt, wie Jesus meine Sünden offengelegt hat. In meinem Herzen. Das hat niemand gesehen, aber ich habe das erlebt durch eine Predigt, eine ganz einfache Predigt. Wenn du diese Predigt heute hören würdest, dann würdest du sagen, da ist doch nichts Besonderes dran. Aber für mich war sie besonders, weil Gott dadurch gesprochen hat. Vielleicht ist auch heute Morgen der besondere Moment, wo Jesus zu dir redet, wo er dir sagt, möchtest du dazugehören zu der Gemeinde Jesu Christi? Oder dir zu Hause sagt, hey, willst du dich nicht einer Gemeinde anschließen? Ich habe erlebt, wie Gott im Lobpreis zu mir redet. Ich habe erlebt, wie Gott durch ein prophetisches Wort zu mir redet, das so deutlich und so klar ist. Und ich habe mit Menschen geredet, Menschen erlebt, die mir berichtet haben, wie sie Jesus erfahren haben. Da ist der Pastor Andreas aus Irkutsk in Sibirien, den ich gefragt habe, sag mal, wie hast du Jesus kennengelernt? Und ich habe jetzt so erwartet, naja, weißt du, meine Eltern, die waren gläubig und ja, dann bin ich zur Bibelschule gegangen und dann bin ich Pastor geworden. Und er sagt zu mir, ja, weißt du, ich war 15 Jahre drogenabhängig und es kam der Tag in meinem Leben, wo ich meine Spritze ganz voll gemacht habe. Und ich wollte mir die letzte Spritze meines Lebens setzen. Und dann sagt mein fixer Kumpel zu mir, hey, lass uns mal in diese Sekte da gehen. Die helfen den Menschen. Das habe ich gehört. Komm, wir teilen uns diesen Schuss und dann gehen wir dahin. Und dann sagt er zu mir, und dann haben wir das getan und das war eine große Portion. Und ich war so zugedröhnt wie nur irgendwas. Ich habe mich in dieser Gemeinde irgendwo hingesetzt auf einem Platz und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe nichts mitgekriegt von der Musik, von der Predigt oder was auch immer da abging. Aber eins habe ich mitbekommen, als der Pastor zum Schluss aufrief und sagte, wer müde ist, wer Not hat, wer beladen ist, der kann zu Jesus kommen und Gebet empfangen. Das habe ich gehört. Und dann habe ich noch gedacht, wie unanständig, dass der mein ganzes Leben vor der Gemeinde ausbreitet. Das ist immer so, wenn Gott zu dir redet. Dann weißt du, du bist gemeint. Und dann habe ich mit mir beten lassen, sagt er. Der hat nie was von Jesus gehört. Der kannte keine Gemeinde, keinen Jesus, nichts. Und er sagt, weißt du, was passiert ist? Seit 15 Jahren konnte ich das erste Mal wieder durchschlafen. Und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen und habe gesagt, was habt ihr mit mir gemacht? Und dann haben sie mir gesagt, du weißt, was wir mit dir gemacht haben. Wir haben zu Jesus gebetet und Jesus hat dich berührt. Jesus hat etwas in deinem Leben getan. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Er hat seine Schuld bekannt, seine Sünde bekannt. Und heute, also zumindest 2011, als ich ihn getroffen hatte, hatte er schon 3 Gemeinden gegründet. Er ist verheiratet, hat wunderbare Kinder. Und wenn du ihn siehst, denkst du, es ist ein Mensch, der schon immer Jesus nachgefolgt wäre. In Wirklichkeit war das der Abschaum, der kurz vor dem Tod stand. Jemand, für den wir keinen Cent mehr gegeben hätten. Aber diese Menschen und viele, viele andere sind berührt worden durch Jesus. Wisst ihr, Jesus liebt seine Gemeinde. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Jesus ist derjenige, der uns sagt, irgendwie geht es nicht weiter. Kannst du mal schauen? Daniel, es geht nicht weiter. In Epheser 5 heißt es im 25. Vers, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Und weißt du, Jesus liebt seine Gemeinde, das steht hier. Jesus liebt seine Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Er liebt dich, er liebt uns alle, er liebt seine Gemeinde. Und wenn ich Jesus liebe, der das Haupt der Gemeinde ist, dann liebe ich auch die Gemeinde. Und das ist in meinem Leben anders geworden. Das ist anders geworden im Laufe der Zeit, dass ich Gemeinde nicht langweilig finde, dass ich Gemeinde nicht einen Ort finde, wo ich meine Freunde nicht mit hinbringen könnte, sondern dass mein einziges Gebet ist, wie bringe ich meine Freunde, meine Bekannten in die Gemeinde? Wie bringe ich Menschen dazu, hier in eine Begegnung mit Jesus zu kommen? Ist egal, ob jemand schön betet oder nicht schön betet. Es ist egal, ob der Chor gerade singt oder nicht gerade singt. Es ist egal, ob der Prediger alles richtig gesagt hat oder nicht. Wisst ihr, wenn Jesus uns begegnen möchte, dann wird er uns begegnen in der Gemeinde. Und du wirst merken, dass diese Dinge unwichtiger werden. Ich bin froh, dass wir uns Mühe geben und dass wir uns bemühen, auch in unseren Gottesdiensten besser zu werden. Aber wisst ihr, eins können wir nicht besser machen. Das ist das Red Gottes. Gott redet, wie er will, wann er will, zu Menschen, wie er will. Und heute ist mein Wunsch, Menschen dorthin zu bringen, in die Gemeinde, die Jesus so sehr liebt. Wir wollen hinwachsen, in Wahrheit und Liebe leben und zu dem Haupt hinwachsen, der Gemeinde, Jesus Christus. So heißt es in Epheser 4, Vers 15. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Er sagt, wir sind seine Körperteile und er ist das Haupt. Und du kannst Jesus nicht von der Gemeinde trennen. Jesus hat sich selber untrennbar mit der Gemeinde verbunden. Und wenn du sagst, dass du Jesus liebst, aber die Gemeinde nicht, dann stimmt was nicht. Dann ist was nicht in Ordnung. Du kannst deine Liebe zu Jesus auch an deiner Liebe zur Gemeinde sehen. Liebt einander, sagt das Wort Gottes. Und wenn wir einander lieben, dann lieben wir Gott. Und wenn wir einander nicht lieben, dann lieben wir auch Gott nicht. An der Gemeinde sollen alle himmlischen Gewalten und Mächte sehen, die unendliche Weisheit Gottes. Epheser 3, Vers 10. Die Gemeinde ist ein Leuchtturm in dieser Welt. Ein Felsen der Wahrheit. Ein Felsen, eine beständige Größe. Über die Jahrtausende hinweg, seitdem es die Gemeinde gibt. Es hat sich so viel verändert in unserer Gesellschaft, in der Wissenschaft, in den ganzen Dingen. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist eine Säule der Wahrheit und der Weisheit Gottes. Und daran werden Menschen sehen, was sich tut. An der Gemeinde sehen Menschen die Herrlichkeit Gottes, heißt es in Johannes 17. Jesus sagt, alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Und im Vers 21 heißt es, wir alle sollen eins sein. Und durch diese Einheit in der Gemeinde passiert etwas. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Liebe und die Einheit in der Gemeinde ist das einzige Kennzeichen, an dem Menschen sehen können, dass Jesus hier ist und dass wir seine Jünger sind, dass Jesus in dieser Gemeinde ist. Nicht an unseren guten Predigten, nicht an den Zeichen und Wundern, nicht an guten Lobpreis, nur an der Einheit und an der Liebe untereinander wird das sichtbar werden. Und das kannst du nur haben in der Gemeinde Jesu Christi. Wenn du für Menschen ein Leuchtturm sein willst, der Salz und Licht ist, dann sei Teil einer lebendigen Gemeinde. Bring dich in die Gemeinde ein. Diese unmögliche Truppe, die überhaupt nicht zusammenpasst, für die betet Jesus und sagt, ich möchte, dass sie eins ist, dass sie zusammengehört, dass sie gemeinsam für mich arbeitet. Und da gehört es dazu, dass wir einander vergeben, dass wir einander die Fehler ja dem anderen nicht zurechnen, dass wir den anderen auch mal tragen und dass wir uns auch mal tragen lassen. All das gehört dazu. Mit dem Tragen, vielleicht andere tragen, das gefällt mir dann oft besser, als selber getragen zu werden. Ich möchte doch alles selber machen. Aber auch das gehört dazu. Und ich kann dir eins sagen, wenn nicht so viele hier für mich beten würden oder für die Ältesten beten würden, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Ihr tragt uns. Ihr tragt uns im Gebet. Ihr tragt die ganze Gemeinde auf euren Schultern. Das ist ein wichtiger Dienst. Auf dieser Erde passieren großartige Dinge durch die Gemeinde. Ich will das ganz kurz in einigen wenigen Bibelversen sagen. Von eurer Gemeinde aus, schreibt hier der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 8, ist die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet worden. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Durch die Gemeinde. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Dass hier in dieser ganzen Gegend die Menschen hören von unserem Glauben und sie sagen, jawohl, hier ist eine Gemeinde. Hier sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Hier ist ein Ort, wo ich hingehen kann, wo ich Gott ganz praktisch und ganz wunderbar erleben kann. Hier ist ein Ort der Heilung für mich. Hier ist ein Ort, wo ich in eine Familie aufgenommen werde. Hier ist ein Ort, wo ich meine Lasten und meine Nöte lassen kann. Hier ist ein Ort, wo ich ganz praktisches Christsein erlebe und nicht nur Christentum, das irgendwo auf einem Papier steht, sondern wirklich gelebtes Christsein. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel der Halle Salomos. fest vereint im Glauben und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben. Wisst ihr, dass Zeichen und Wunder ein Zeichen für die Gemeinde sind? Dass das in der Gemeinde passiert und dass wir dann, wenn wir als Gemeinde dienen, wenn wir dann als Einzige, als Teil, als Einzelne, dann als Teil der Gemeinde dienen, dann passieren diese Wunder auch außerhalb. Dann wirst du auf einmal merken, dass du auch zu deinem Freund prophetisch reden kannst. Aber die prophetische Rede passiert ganz oft in der Gemeinde. Das sind die Gaben des Geistes, die Gaben der Heilungen, die ganzen Dinge, die Gott gegeben hat. In der Gemeinde sind diese Ämter, die Apostel sind Säulen in der Gemeinde, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer, die sind hineingegeben in die Gemeinde, damit die Gemeinde wächst und stark wird, damit der Einzelne aufgebaut wird. All das geschieht in der Gemeinde. Und diese Zeichen und Wunder und diese Gaben und auch diese ganzen Dienste, und auch die Dinge, die die Apostel vollbracht haben, haben sie vollbracht in der Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Nun, von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und so wachsen und gedeihen, wie Gott es will. Wenn du in einer Gemeinde bist, wirst du wachsen. Wenn du in keiner Gemeinde bist, wirst du eingehen. Das ist einfach. Das ist ein geistliches Prinzip, was Gott uns sagt. Und das ist das, was ich eben sagte. Wie Christus hat in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer hineingegeben, so wie es in Epheser 4, Vers 11 bis 13 steht. Und der einzige Grund ist, dass wir als Einzelne wachsen, dass die Gemeinde wächst, dass wir stark werden, dass die Gemeinde dadurch wächst und dass wir wachsen. Gemeinde ist ein Ort des Wachstums und Gemeinde ist ein Ort der Hoffnung. Die Frage ist, siehst du Gemeinde auch als ein Ort der Hoffnung für unsere Stadt, für unsere Umgebung? Du darfst zur besten Gemeinschaft gehören, die es auf dieser Erde gibt. Ich habe gerade eine Predigt gehört von Bill Hybels, der auf dem Willow Creek Kongress gesprochen hat. Und er sagt, er kommt in so viele Länder der Welt. Und er sagt, immer wenn ich nach Deutschland komme, dann stelle ich etwas Bemerkenswertes fest. Er sagt, ihr seid so kluge Leute. Ihr habt so gute Ingenieure. Ihr baut so gute Dinge. Bauwerke, Autos, Maschinen. Präzision, Perfektion. Wunderbare Dinge. Die besten Dinge in der Welt. Warum baut ihr nicht die besten Gemeinden der Welt? Und die Frage ist gut. Die Frage ist sehr gut. Sie ist gut, dass sie nicht von einem Deutschen kommt, sondern von einem Amerikaner, der normalerweise denkt, we are the champions. Warum bauen wir nicht die besten Gemeinden der Welt? Und er sagte einfach, wisst ihr, Gemeinde Jesu ist für mich ein Ort der Hoffnung. Und Gemeinde Jesu ist ein Ort der Hoffnung für unsere Stadt. Gemeinde Jesu ist ein Ort der Hoffnung für die Welt. Jesus wohnt in der Gemeinde. Und Gott hat mir so einen Optimismus gegeben für Gemeinde und für Deutschland. Also, als ich gesehen habe, was in Sibirien geschieht, wie dort Gemeinden entstehen, dann habe ich gesagt, Herr, und das darf ich schon einmal sehen und das wirst du auch in Deutschland machen, dass ganz viele Gemeinden entstehen. Viele sagen, ja, in Deutschland ist ein harter Boden. Das, was ich den Menschen erzähle, immer wieder, Deutschland ist ein Missionsparadies. Wir dürfen hier so vielen Menschen von Jesus erzählen. Wir sind umgeben von Menschen, die Jesus nicht kennen. Es gibt kaum Konkurrenz, es gibt kaum Gemeinden. Es gibt viele Städte und Stadtteile, in denen kaum eine Gemeinde ist. Vielleicht findest du dort eine kleine Gemeinde, die kaum Ausstrahlung hat auf ihre Umgebung. Und das ist ein Grund, warum ich Gemeinde Jesu bauen möchte und warum ich eine ganz starke Last empfinde, dass wir, die wir so gesegnet sind von Gott, eine Verpflichtung haben, Gemeinde zu gründen in unserer Umgebung. Nicht damit wir sagen, ja guck mal, was wir Schönes gemacht haben. Das Ziel ist es, dass Menschen Jesus finden. Jesus ist nicht gekommen und hat die Zustände beklagt, die damals waren. Er hat sich nicht auf die Marktplätze gestellt und hat gesagt, oh, da wird es jetzt wieder eine schlechte Regelung geben für die Bildungsdinge in den Schulen. Und da wird es ein schlechtes Gesetz geben für Partnerschaft. Und da gibt es eine schlechte Stellungnahme der evangelischen Kirche zu Ehe und Familie. Und da gibt es dieses und jenes. Und da, Paulus sagt, wenn wir das machen wollen, da können wir die Welt räumen. Was hat Jesus gemacht? Warum ist Jesus gekommen? Er ist nicht gekommen, um die Zustände zu beklagen, sondern er sagt, ich bin gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist unsere Aufgabe. Lass uns nicht hinstellen. Ich bin dafür, dass wir Stellung beziehen, da wo es nötig ist. Und ich reihe mich auch gerne manchmal mit ein in bestimmte Initiativen. Aber das ist nicht mein Hauptauftrag. Mein Auftrag ist es, das Reich Gottes zu bauen. Mein Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus in die Herzen der Menschen zu legen, den Verlorenen zu suchen und zu sagen, du kannst Jesus finden. Ich glaube, dass unsere Gemeinde weitere Gemeinden gründen muss. Und ich werde deshalb auch in diesem Jahr eine Fortbildung machen, um einfach auch gut zugerüstet zu werden. Weil ich glaube, du kannst das Wachstum in deinem Garten kannst du nicht steuern in dem Sinne, dass du sagen kannst, wie viel Frucht kommt aus einem Samen hervor. Das ist etwas, was Gott festgelegt hat. Aber du kannst festlegen, wie viele Samenkörner du ausstreust. Wir können festlegen, wo wir diese Samenkörner ausstreuen, wann wir sie ausstreuen, wie wir den Boden bearbeiten, ob genügend Licht da ist, ob das überhaupt die richtigen Pflanzen sind. Du kannst festlegen, wie wir den Garten Gottes bearbeiten. Und dafür möchte ich vorbereitet sein. Und ich möchte das mit hineintragen in unsere Gemeinde, dass wir uns einfach sagen, wir wollen den Garten so gut bestellen, wie es irgendwie geht, damit neue Gemeinden entstehen. Und das Wachstum kommt von Gott. Ich glaube an die Kraft des Wortes Gottes. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist wirkt in unserer Mitte. Ich glaube an die verändernde Liebe Gottes. Und ich glaube daran, dass unsere Gemeinde und dass die lokale Gemeinde, wo immer sie auch ist, eine Hoffnung für die Welt ist. Und das ist unser Auftrag. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du einmal deine Perspektive überlegst, deine Sicht auf Gemeinde neu unter den Prüfstand stellst und sagst, wenn Jesus das so sehr sieht, was bedeutet Gemeinde für mich? Ist Gemeinde auch ein Ort der Hoffnung für mich, für mein Leben? Oder empfindest du Gemeinde als lästig? Ich möchte auch einfach den Jugendlichen sagen und den jungen Erwachsenen in dieser Gemeinde, wenn du Gemeinde langweilig findest, dann liegt es nicht an der Gemeinde. Das liegt auch nicht an Jesus. Das liegt auch nicht an deinen Eltern und nicht am Lobpreisteam und auch nicht an den Predigern. Es liegt immer an uns. Es liegt immer daran, wie ich Jesus sehe und wie sehr ich Jesus liebe. Und ich kann dir eins sagen, je mehr du Jesus lieben wirst, umso mehr wirst du die Gemeinde Jesu lieben. Und du wirst das Bedürfnis haben, dich einzubringen. Weißt du, wenn du dich nur hinstellst und sagst, das ist schlecht und dieses ist schlecht und jenes ist schlecht, dann wirst du gar nichts verändern. Wann werden wir was verändern, wenn wir Teil der Sache sind? Wenn wir erkennen, dass du, egal ob du jung bist, ob du alt bist, dass du ein Körperteil am Leib Christi bist und dass du eine Aufgabe hast. Und dort, wo du bist, wirst du etwas verändern. Dort wirst du etwas verändern können. Wenn du etwas verändern willst, dann wirst du einen Preis dafür bezahlen. Große Visionen und große Wünsche sind mit einem großen Preisschild behaftet. Große Taten, wie Jesus sie getan hat, am Kreuz auf Golgatha, sind mit einem großen Preisschild behaftet. Es hat ihn sein ganzes Leben gekostet. Und die Nachfolge Jesu, auch in der Gemeinde, ist mit einem Preisschild behaftet. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Leben aufgeben. Und wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und das kann dich erstmal schocken. Und das wird dich schocken. Und ich musste einen Preis bezahlen. Auch dafür, wo ich heute bin, musste ich viele, viele, viele Preise bezahlen. Ich musste oft Entscheidungen treffen in meinem Leben. Musste in Ungewissheit hineingehen. Aber ich darf dir eins sagen. wenn du einen Preis bezahlst, dann zahlst du diesen Preis ein auf ein Konto im Himmel. Und der Zinssatz auf diesem Konto ist ein anderer als der, den wir derzeit bei unseren Banken bekommen. Du bekommst nicht 0,5, bekommst auch nicht 1% oder vielleicht 2 als Lockangebot. Du bekommst 3.000, 6.000 oder 10.000%. Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Und wenn du etwas einzahlst, dann wirst du es vielfach wiederbekommen, sagt Jesus. Vielfach. Und ich möchte dich aufrufen heute Morgen. Das ist mir ein großes Bedürfnis, zu sagen, wo darfst du heute Morgen einzahlen? Wo ist heute der Punkt, wo du etwas einzahlst auf das Himmelskonto und sagst, Herr Jesus, ich weiß schon lange, dass du mich hier gerufen hast. Versteh das bitte nicht so, dass ich heute Morgen irgendjemanden unter Druck setzen möchte. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du durch äußere Dinge zeigst, wie toll du bist. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz verändern zu lassen und heute Morgen aus freien Stücken zu sagen, Herr, ich weiß doch schon lange, wo du etwas in meinem Leben tun willst. Wollen wir miteinander beten? Und möchte dir sagen, du kannst nicht glauben, dass du so weiterleben kannst und Jesus nachfolgen. Einfach so weiterleben und Jesus nachfolgen, das passt nicht zusammen. Du wirst einen Preis bezahlen müssen. Aber ich darf dir auch sagen, die Belohnung, die ist so unbeschreiblich. Du gibst einen Samenkorn ab, ein bisschen Glauben, ein bisschen von irgendetwas und du wirst so vieles wiederempfangen. Du wirst so beschenkt, du wirst so reich, gesegnet von dem lebendigen Gott. Wer möchte und sagt, ich möchte diesen Preis bezahlen, der darf gerne aufstehen und ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen geredet hast, dass du auch in Garde 12 reden wirst und dass du Menschen berührst, hier in diesem Raum und auch die, die uns zuhören. Und ich danke dir, dass viele Menschen aufstehen und viele Menschen sagen, ich möchte einen Preis bezahlen. Ich möchte den Preis bezahlen. Und ich danke dir, dass du Großartiges tust. Ich bitte das auch für Jugendliche, für junge Menschen, Herr, dass hier auf dieser Bühne ganz viele junge Menschen stehen, die einfach sagen, ja, ich bin hier, weil ich einen Preis bezahle für Jesus und ich weiß, das ist das Beste, was ich tun kann in meinem Leben. Danke, Jesus. Ich weiß, dass du etwas vorhast. Ich weiß, dass du mit jedem Einzelnen, der aufgestanden ist, etwas vorhast und dass du etwas tust in ihrem Leben und dass du Frucht hineinbringst, 30, 60 und 100-fach. Segne diese Entscheidung heute Morgen, Herr, und gieß deinen Geist aus und lass deine Liebe brennen. Amen. Amen. Ja, vergebt mir, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber ich hatte das so auf dem Herzen, das heute Morgen zu sagen.